Für ein paar Tage alles vergessen, jemand anderes sein, Sorgen wegwerfen? Ja, das passiert in den kommenden fröhlichen Tagen. Karneval. Was sagt die Bibel dazu? Was haben wir als Christen damit zu tun? Nun zunächst einmal kurz ein klein wenig zu dem Ursprung des Karnevals. Man muss ganz ehrlich sagen, der Ursprung ist nicht ganz sicher nachzuweisen. Es ist sicher, dass es in Verbindung steht mit bestimmten Bräuchen in der katholischen Kirche. Und man sieht das auch daran, dass die Protestanten in der Zeit nach der Reformation mit diesem Brauch überhaupt nichts anfangen konnten und dass er deswegen bei den Protestanten auch gar nicht gepflegt wurde. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit liegen die Wurzeln viel weiter zurück. Wahrscheinlich findet man sich schon im antiken Mesopotamien, das heißt vor ungefähr 5000 Jahren, dann liegt der Ursprung in antiken heidnischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsfesten, die dort wenigstens einmal im Jahr stattfanden. Später haben die Römer und Germanen das weiter aufgenommen und sie haben diese Feste gefeiert, um den Winter zu vertreiben und ihre Götter zu ehren. Man denke nur an die Saturnalien in Rom, da wurden die Rollen vertauscht. Sklaven durften Herren spielen, man benutzte Masken, um nicht erkannt zu werden. Trinken gehörte während dieser Zeit an die Tagesordnung. Es gab Chaos. Die Ordnung des Römischen Reiches stand für wenige Tage still. Mit der Christianisierung dann wurden diese Bräuche nicht abgeschafft, sondern sie wurden in kirchliche Tradition mit eingebettet. Karneval liegt nämlich direkt vor der Fastenzeit. Danach haben wir 40 Tage Verzicht bis Ostern. Diese 2-3 Tage vor Aschermittwoch. Aschermittwoch ist der erste Tag der Fastenzeit, nennt man Fastnachtszeit. Früher fanden dort Spiele, sportliche Wettkämpfe, auch es wurde getanzt, es wurde allgemein gefeiert. Fastnacht bedeutet ja die Nacht vor dem Fasten. An diesem Tag sollte die Nahrung aufgebraucht werden, die man während der Fastenzeit nicht essen durfte. Und das war natürlich auch nötig, damit sie während der 40 Tage nicht schlecht wurde. Einfrieren konnte man in dieser Zeit ja noch nichts. Karneval war also die letzte Chance auf viel Essen, auf viel Trinken, auch auf moralische Sünden. Sehr viel Lärm, sehr viel Übertreibung, bevor dann anschließend die Askese begann. Aschermittwoch, habe ich schon gesagt, ist der erste Tag der Fastenzeit. Deswegen heißt es auch in einem Lied, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Fülle ist zu Ende. Nun beginnt die Zeit des Fastens und die Zeit der Buße bis zu Ostern. Woher kommt überhaupt dieser Begriff? Nun, Karneval leitet sich vielleicht ab von dem lateinischen carne levare und das heißt Fleisch wegnehmen. Es kann auch sein, dass es abgeleitet wird von carne vale und das bedeutet Fleisch lebe wohl. Das hat jetzt nichts mit meinem natürlichen Fleisch zu tun, nichts mit meinem eigenen Ich, das jetzt vielleicht besonders zum Vorschein kommt, sondern es ist ein Hinweis auf das Verbot von Fleischkonsum während der Fastenzeit. Warum hat man sich verkleidet? Warum hat man Masken getragen? Nun, ursprünglich dienten die dazu, um böse Winterdämonen zu verscheuchen. Allerdings hat sich das ein klein wenig im Mittelalter und auch in der Neuzeit gewandelt. Denn die Fastnacht entwickelt sich so langsam zu einem Fest, an dem soziale Hierarchien durch Maskierungen aufgehoben wurden. Das heißt, Karneval wurde zu einem gewissen gesellschaftlichen Ventil, wo man offen seine Kritik äußern durfte, auch an Herrschenden und an der Kirche. wo mehr oder weniger alles erlaubt gewesen ist. Ja, Narren durften Könige parodieren. Die Kirche wurde verspottet. Auch Gott wurde verspottet. Und so ist es heute leider auch noch. Soziale Hierarchien galten für einen Moment nicht. Und alleine daran sieht man schon, dass wir als Christen damit überhaupt nichts zu tun haben. Karneval war mehr oder weniger eine kontrollierte Anarchie. Einmal im Jahr herrschte für einige Tage Chaos, damit die restliche Zeit des Jahres durch Ordnung geprägt war. Diesen modernen Straßenkarneval, den wir heute kennen mit den Umzügen, der ist noch gar nicht so alt, der entstand erst im frühen 19. Jahrhundert. Also Karneval bedeutet, aus Ordnung wurde für ein paar Tage Chaos, damit danach wieder Ordnung herrscht. Aus meinem wahren Ich wurde eine Maskerade. Anschließend kommt wieder das wahre Ich. Das ist das Kennzeichen von Karneval. So war es früher und so ist es heute vom Prinzip genauso. Es ist kein biblisches Fest. Wir finden nirgends in der Bibel etwas, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, über den Karneval. Ja, ist deswegen die Bibel freudefeindlich? Nein, überhaupt nicht. Die Bibel ist ein Buch, so rum, das ganz klar Freude erlaubt. Ich will mal Psalm 12, aus Prediger 11 etwas lesen, aber Freude, die noch in Verbindung mit Gott steht. Freude, die auch eine gewisse Verantwortung nach sich zieht. Freude, die die Heiligkeit Gottes nicht außer Acht lässt. So heißt es im Prediger 11, Vers 9, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich froh in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle auf den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Gott wird dein Verhalten beurteilen. Und eine gottgemäße Freude, denke nur an die Freude der Hochzeit zu Kana, die uns im Johannesevangelium berichtet wird, das ist doch etwas, was wir genießen dürfen. Aber Gott sagt, in Maßen. Vor Maßlosigkeit und vor moralischen Sünden warnt die Bibel, besonders auch das Neue Testament. Zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 5, da ist es in Vers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit und Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Die Bibel kennt keinen moralischen Ausnahmezustand. Ich kenne keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, Gott ist heilig, aber nicht an den Tagen von Karneval. Du hast eine Verantwortung vor Gott, aber nicht an den Tagen vor Karneval. Die Bibel sagt, die Heiligkeit Gottes, die gilt für jeden Tag meines Lebens. Und die Verantwortung, die ich vor Gott habe, die gilt für jeden Tag meines Lebens. Der Karneval, ich will nicht sagen fordert, aber ist gekennzeichnet durch die zeitweise Aufhebung moralischer Normen. Heute gilt nicht, was sonst gilt. Aber das kennt die Bibel nicht. Noch einmal, die Bibel kennt keine zeitweise Aufhebung von Gottes Ordnung und Heiligkeit. Keine einzige Sünde lässt sich in der Bibel durch Fest, durch Betrunkenheit oder durch Tradition entschuldigen. Überhaupt nicht. Und das werden wir gleich noch an einigen Beispielen sehen. Die Bibel warnt an einigen Stellen genau vor den Punkten oder vor den Elementen, die Karneval prägen. Zum Beispiel Trunkenheit. Natürlich lässt die Bibel zu, dass man etwas Wein trinken darf. Paulus empfiehlt es sogar Timotheus, es als Medizin zu nehmen. Trinke ein wenig Wein um deines häufigen Unwohlseinwillens. Aber vor dem Betrinken warnen die Bücher Sprüche und Prediger ganz deutlich und auch andere Stellen. Die Bibel warnt vor Enthemmung, vor moralischer Ausschweifung. Sie warnt auch vor Spott, besonders auch vor Spott über Gott. Und sie warnt vor dem Verlust der Selbstkontrolle. Der biblische Maßstab ist ganz klar: Freude ja. Auch der Philipperbrief spricht viel von Freude. Aber Freude mit Verantwortung und nicht Freude gegen Verantwortung. Warum sind Maske und Verkleidung im Karneval so zentral, so wichtig? Nun, dadurch verschwindet der soziale Status. Dadurch verschwindet der reale Name. Dadurch verschwindet die persönliche Verantwortung. Man erkennt einen ja nicht mehr. Der Mensch wird jemand anderes. Und er verhält sich manchmal in einer Art, was man unmaskiert nicht zeigen würde. Ist das nicht auch eine Warnung an uns Christen? Kann ich an jeden Ort, wo ich hingehe, kann ich da meinen Herrn und Heiland mitnehmen? Kann ich an jeden Ort, wo ich hingehe, anderen Gläubigen sagen, ich gehe dorthin? Oder gibt es schon mal Orte, wo ich mich hinschleiche, wo ich hoffe, dass mich niemand sieht, wo ich vielleicht Dinge vorhabe, die absolut sündig sind und Gott verunehren sind? Wie ist das in meinem Leben? Habe ich eine Maskerade, dass ich schauspiele? Oder bin ich wirklich, wer ich bin und zeige das offen und zeige auch die große Gnade, die Gott mir erwiesen hat? Nun, in der Bibel gibt es einige Menschen, die haben sich verkleidet. Vier fallen mir ein. Der erste ist Jakob in 1. Mose 27. Der verkleidet sich als sein Bruder Esau. Nicht aus einem guten Grund, sondern weil er sich den Erstgeburtssegen erschleichen möchte. Er hätte ihn sowieso bekommen, wenn er gewartet hätte und hätte das mit Gott gemacht. Aber er meint, er kann das selbst alles in die Hand nehmen und das Ergebnis sind langfristige familiäre Schwierigkeiten, dass er sich Jahrzehnte auf der Flucht befand. Verkleidet, um etwas zu bekommen, was man unbedingt haben möchte. In 1. Mose 38 verkleidet sich Tamar. Warum? Sie will als Prostituierte auftreten, um ihren Schwiegervater zu verführen. Was ist ihr Ziel? Sie möchte das bekommen, was ihr Schwiegervater ihr versprochen hatte. Ihr erster Mann war gestorben, weil er so böse war. Gott hat ihn getötet. Und dann hatte er noch einen Bruder und der starb auch, weil Gott ihn getötet hat, weil er auch so sündig war. Und dann gab es noch einen dritten in dieser Familie, also einen dritten Sohn von Juda. Der war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Und deswegen versprach Juda der Tamar seinen Sohn, ich meine Schela, als Ehemann, wenn er das entsprechende Alter erreicht hatte. Und er sollte so lange warten und sie sollte so lange Witwe bleiben, bis sein dritter Sohn dieses entsprechende Heiratsalter erreicht hatte. Als er dann das Alter erreicht hatte, hatte Juda aber Tamar seinen Sohn Schela nicht gegeben. Er hat sein Versprechen gebrochen. Und deswegen wollte Tamar sich das mehr oder weniger erzwingen, indem sie sich als Prostituierte verkleidete und es gelang ihr, ihren Schwiegervater zu verführen. Sie wurde schwanger, das war auch ihr Ziel. Sie wollte unbedingt Nachkommen haben. Aber das Ganze flog natürlich dann auf, weil Gott es offenbarte. Das Ergebnis war, dass Juda später seine Schuld, seine Sünde und das alles bekennen musste. Tamar wäre dabei fast umgekommen in dieser Situation. Verkleidet, um zu ihrem Recht zu kommen. Ein anderer ist Saul, der verkleidet sich in 1. Samuel 28, um die Totenbeschwörerin von Endor aufzusuchen. Er verkleidete sich, um zu einer göttlichen Sitzung zu gehen. Was ist das Ziel? Er wollte dort die göttliche Führung erfahren, außerhalb von Gottes Willen. Gott macht das offenbar. Gott verurteilt das. Und das Ergebnis ist schlussendlich sein endgültiger geistlicher Niedergang. Auch das ist etwas, wo wir nichts zu suchen haben. Es hat nichts direkt was mit Karneval zu tun, ist mir völlig klar. Aber hier sieht man wieder, wir haben eine dritte Verkleidung in der Bibel und wieder ist es etwas Negatives. Und das vierte Beispiel, was mir einfällt, ist Ahab in 1. Könige 22. Da kommt es zu einem Krieg, wo der König von Israel Ahab und auch der König von Juda Josaphat verwickelt ist. Und Ahab bekommt durch den Propheten ein ganz ernstes Wort zugesprochen, nämlich, dass er unter dem Gericht Gottes steht und dass er diese Schlacht, ich sage es mit eigenen Worten, nicht überleben wird. Das heißt, in 1. Könige 22, da kommt der Prophet Micha und er spricht zu ihm, wenn du je in Frieden zurückkehrst, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Das heißt, du wirst definitiv nicht in Frieden zurückkehren. Und dann beginnt der Kampf gegen die Syrer. Und nachdem Ahab diese Botschaft entnommen hatte, da geht er hin zu Josaphat und sagt zu Josaphat, dem König von Juda, verkleide du dich nicht, geh du in den Kampf, dass man erkennt, dass du König bist. Und ich will mich verkleiden. Und Ahab verkleidete sich. Und er dachte, wenn er sich verkleidet in diesem Kampf, dann wird er dem prophezeiten Tod entgehen können. Nun für Josaphat, der mit Ahab eigentlich gar nicht hätte gemeinsame Sache machen dürfen, da wird diese Situation plötzlich lebensgefährlich. Die Syrer erkennen ihn als König und denken, das ist der König von Israel. Und sie kommen sehr nah an ihn heran. So nah, dass Josaphat große Angst bekommt, dass er zu Gott schreit. Und ich meine, die Parallelstelle in 2. Chroniker zeigt uns, dass Gott einschreitet und dass die Feinde von ihm ablassen. Ist Ahab dadurch gerettet? Josaphat war gerettet durch das Eingreifen Gottes. Ist Ahab gerettet, der sich so geschickt verkleidet hat? Ein Soldat spannt seinen Bogen aufs Geratewohl und schießt einen Pfeil ab. Und was trifft er? Oder wen trifft er? Den König Ahab. König Ahab ist schwerst verletzt und wird vom Kampffeld in seinem Streitwagen durch den Wagenlenker gebracht. Stirbt er sofort? Nein. Gott lässt ihm einige Stunden bis zum Abend, dann stirbt er. In diesen Stunden hat Ahab noch die Möglichkeit, seine Sünden Gott zu bekennen und sein Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Wir lesen nirgends, dass er das tat. Er hat diese Situation, die letzten Stunden seines Lebens nicht mehr genutzt. Das Ergebnis ist, die Verkleidung scheitert. Das Gericht Gottes ist unausweichlich. Alle diese Personen verkleideten sich, um zu sündigen. Und das ist schon etwas, was mit Karneval in Verbindung steht. Denn auch in Karneval hat man sich wenigstens früher verkleidet, um zu sündigen. Ich sage nicht, dass sich alle Menschen heutzutage verkleiden, um zu sündigen. Eigentlich einige verkleiden sich vielleicht nur, weil sie es lustig finden oder weil sie mal jemand anderes sein wollen. Also noch einmal, nicht alle, die Karneval feiern, sündigen in dieser Art. Aber es sind viele dabei, die es tun. Und rein äußerlich kann man die, die in dieser Weise sündigen und die, die nicht sündigen, überhaupt nicht unterscheiden. Sie sind ja alle verkleidet. Und wir haben als Christen deswegen gar nichts dort zu suchen. Denn auch uns kann man dann nicht von den Menschen dieser Welt unterscheiden. Matthäus sagt in Kapitel 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen sein in Vers 13? Wir haben die Aufgabe, hier etwas von der Heiligkeit Gottes darzustellen. Und nicht mit ungläubigen Menschen solche Feste zu feiern. Der Schächer am Kreuz gibt dem Herrn Jesus ein gewaltiges Zeugnis. In Lukas 23, das ist ein Vers, der hat mich immer persönlich angesprochen. Natürlich geht es hier um die Vollkommenheit des Herrn Jesus, aber dieser Verbrecher am Kreuz, der mitgekreuzigt ist, einer von den beiden, der sagt, wir empfangen, ich sage mit eigenen Worten, dieses Gericht mit Recht. Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Ist das etwas, was mein Leben kennzeichnet? Und niemand muss meinen, dass man sich vor Gott verkleiden kann. Man kann sich vielleicht vor Menschen verkleiden, sodass man nicht erkannt wird. Aber guck mal, Jesaja 47, da lesen wir etwas von den Sünden des Volkes. Da heißt es, du vertrautest auf deine Bosheit, du sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Siehst du, Gott ist derjenige, der einen doch sieht, auch wenn kein Mensch einen sieht. Und man sieht das ähnlich im Buch Hesekiel in Kapitel 8, wenn sie dort Götzendienst praktizieren, sogar die Führer des Volkes. Und auch die denken, dass sie niemand sieht. Dann heißt es in Hesekiel 8, Vers 12, und Gott, er sprach zu mir, zu Hesekiel, hast du gesehen, Menschensohn, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun? Jeder in seiner Bilderkammer, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Ob du dich verkleidest oder nicht, der Herr sieht dich. Du kannst dich vor Gott nicht verstellen. Auch dein Herz kannst du nicht verstellen. Und darum gilt für uns Christen Wahrheit statt Verstellung. Göttliches Licht statt Maske. Wenn bald wieder diese Tage des Trinkens, des Feierns, der moralischen Ausschweifungen stattfinden, dann kann ich dich nur warnen, etwas damit zu tun zu haben. Lass die Finger davon, wir als Christen haben dort nichts zu suchen.